Ja, danke schön, Michael. Dann herzlich willkommen. Wir haben heute eine kleine Premiere. Ich mache das seit vielen Jahren, Vorträge. Aber jetzt habe ich die beiden Damen hier, weil wir eine taube Person im Publikum haben. Ich bemühe mich, möglichst viel visuell auch darzustellen, um das entsprechend auch dem Empfänger zu berücksichtigen. Ansonsten betreiben wir seit vielen Jahren das Kiwitendo-Projekt. Das ist ein Open-Source-ERP-System halt. Und im Zuge dessen, da wir jetzt diese E-Rechnungspflicht seit diesem Jahr haben, ist das Thema halt in diesem Jahr hier platziert. Und wir zeigen, oder ich zeige jetzt einmal, wie wir es in Kiwitendo umgesetzt haben. Gut. Wer kennt noch gar nichts von dem Thema? Okay, zwei Leute. Dann gehe ich davon aus, ja, okay, und da hinten ganz heimlich hat sich noch einer gemeldet. Dann gehe ich davon aus, dass die meisten schon irgendwie Problembewusstsein haben oder wissen, worum es geht. Deswegen frage ich das erstmal ganz offen ab. Was ist das Problem? Es geht hier in dem Fall ja um Rechnungen. Was ist der Nachteil, wenn ich Rechnungen per Post verschicke? Also die halt ausgedruckt auf so ein Papier sind und dann verarbeitet werden. Insbesondere für den Empfänger. Genau, es gibt einen, Michael, bist du noch da? Kannst du den mit Mikrofon abholen? Das wäre dann einfacher. Yep. Also was ist der Nachteil?
Na, der Vorteil ist, dass ich bei der Umsatzsteuer so ein bisschen bescheißen kann und immer mal eine Umsatzsteuer aufschreiben kann, die ich gar nicht richtig abziehe und so. Ne?
Gut, Frage falsch beantwortet, Aussage dennoch korrekt. Also das ist jetzt aber ein bisschen der Punkt, warum der Gesetzgeber das gerne auch so hätte. Was ist aber der Nachteil? Was ist der Nachteil, wenn ich Rechnungen auf Papier verarbeite?
Naja, ich kriege sie in meinem Buchhaltungssystem nur rein, indem man händisch die wieder einspechtet und dann auch die Daten oder sie irgendwie erkennt, aber das ist fehlerbehaftet. Eigentlich will ich das nicht haben, sondern will die Rechnung schon in einem maschinenauslesbaren Format haben.
Genau. Also das ist so ein bisschen die richtige Antwort. Ich habe mal so ein paar Punkte zusammengefasst und auch so eine Zahl genannt. Also wir haben immer manuellen Aufwand an der Stelle, weil wir müssen irgendwie was mit dem Papier machen. Wir haben ein Riesenproblem, dass wir überhaupt nicht digital irgendwas abgreifen können, was uns halt hilft bei der Verarbeitung. Und je nach Studie ist das halt so, dass halt pro Beleg, der da ankommt, kostet das 16,60 Euro, den halt zu verarbeiten, wenn der im Papierformat halt kommt. Hinzu kommt dann auch noch das Porto für den Absender. Genau. Das ist so ein bisschen das Ding. Das Problem bei diesem Papieraustausch ist auch schon seit langer Zeit bekannt. Das heißt, es gab schon sowohl in den 70ern als auch in den 80ern Verfahren, die eine Automatisierung halt da machen wollten. Deswegen kennt jemand irgendein Schlagwort, was aus der Zeit kommt? Ja, genau. Ganz noch einmal laut und kräftig und für alle.
Edifact.
Ja, genau. EDI, Edifact. Das ist das aus den 80ern. Und davor wusste ich auch noch nicht vorher, gibt es auch noch mal eine Spezifikation, die nennt sich REDAS für Konsumgüter. Und das Edifact ist auch dann ein UN-Standard, der insbesondere für reine Geschäftsprozesse und größere Anbieter interessant ist. Wir schwenken kurz zum Edifact rein. Edifact ist eine vollständige Abdeckung. Wir haben halt bei dem Zugpferd nur den Teil der Rechnung erstmal. Edifact sagt aber auch, ich mache halt hier diese ganzen Bestellwesen und decke das alles ab. Und das ist halt besonders interessant hier für große Handelsketten, die mit Konsumgütern arbeiten und die einen möglichst automatisierten Bestellablauf haben, der dann bis zur Rechnung oder zur Gutschrift halt durchautomatisiert halt ist. Genau, soweit zu dem Verfahren. Das ist aber für kleine Unternehmen eigentlich utopisch, das einzuführen und macht gar keinen Sinn. Jetzt die Gretchenfrage. Warum ist überhaupt Zugpferd so spannend geworden? Weiß einer, was die wichtige technische Voraussetzung ist, dass überhaupt Zugpferd funktioniert? Ich gebe auch gleich noch einen Tipp. Und zwar, ich will daraus hinaus, dass man ja normalerweise nicht Dinge irgendwie, also in Word kann ich zum Beispiel nicht so gut Dinge tun wie in diesem anderen Produkt, was wir benutzen. Ja, da oben, Michael, sprintest du? Ja, checker. Der macht nächstes Mal nicht mehr Sessionleitung bei mir, glaube ich.
Naja, ich denke mir, dass es vielleicht der Vorteil ist, dass es ein XML-Format ist, also ein strukturiertes Format, und ich dann halt definierte Felder habe, oder theoretisch zumindest definierte Felder, wo halt drin meine Sachen drinstehen an definierten Orten.
Genau, das ist eine gute Antwort. Das heißt, wir haben hier strukturierte Daten. Das haben wir aber in diesem Bereich auch. Also Edifact ist auch strukturiert, ist schlechter menschenlesbar, aber das ist jetzt nicht der Clou, der bei der Zugpferdgeschichte dahinter steckt.
Ich habe im Endeffekt beides im Zugpferdformat. Ich kann nämlich das menschenlesbare PDF haben und hinten dran noch das XML für die Technik.
Genau, das ist der springende Punkt. Und das war überhaupt erst möglich, weil der Anbieter Adobe gesagt hat, wir machen unser klassisches PDF, was wir seit, ich glaube, Ende der 90er im Einsatz haben, erweitern wir um den PDF-A-Standard. Und der PDF-A-Standard sagt, ich bin optimiert für Langzeitarchivierung und tada, ich habe halt auch Metadaten im Dokument, die auch revisionssicher sind. Das ist die wichtige Entwicklung an der Stelle von Adobe, um das überhaupt die erste Voraussetzung zu schaffen. Jetzt komme ich noch einen Schritt weiter. Ist jemand noch tiefer in der Technik drin? Was ist die Weiterentwicklung von PDF-A von Adobe? Spannung, 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 okay. Dann verrate ich es, nennt sich PDF-A-3, zwar von 2012, und die sagt, hey, in meinem PDF kannst du auch noch beliebige weitere Dateitypen innerhalb des Dokumentes einbetten. Und dieser Dateityp darf dann halt auch eine XML-Datei sein, und da schließt sich beginnt die total geniale Idee des Zugpferdgremiums. Die sagen, ah super, jetzt haben wir halt ein PDF-A3-Format, was quasi noch innerhalb dessen PDF ich nochmal strukturierte Daten einbetten kann. Also haben wir hier das, was ich sehen kann, und hier noch zusätzlich das XML in ein und derselben Datei. Das heißt, ich habe das halt gebündelt. Das ist eigentlich die Voraussetzung, die Adobe geschaffen hat, und das Zugpferdgremium hat gesagt, super, damit lösen wir ein sehr altes Problem, das heißt, das Visuelle kann halt auch nochmal maschinenlesbar hier drin sein. Okay, die gesamte Kette, also 77 CEDAS, 88 EDI, dann PDF Adobe 93 und 2012 der entscheidende Sprung zu PDF A3, wo dann 2014 die Zugpferdspezifikation 1.0 aufgesetzt hat und in 2019 dann Zugpferd 2.0, was jetzt halt verbindlich ist für diesem Geschäftsjahr eigentlich, beziehungsweise übergangsweise dann in diesem Geschäftsjahr. Gibt es dazu soweit Fragen? Jo. Moment, wir nehmen es auf.
Vielleicht, ich hoffe, die Frage passt hier rein. Einerseits kriege ich das ja zwar geschickt, aber wie weit ist das jetzt rechtssicher? Ich habe jetzt gerade eine Rechnung bezahlt, die kam nur per E-Mail. Die ist jetzt überhaupt nicht unterschrieben und nichts. Ja, das war in Ordnung, ich habe es bezahlt. Aber habe ich jetzt auch eine rechtssichere, fälschungssichere Rechnung damit irgendwie?
Genau, also die Frage ist super berechtigt, weil das ist jetzt ein bisschen das, was nicht gut funktioniert. Leider ist jetzt, so wie ich es verstanden habe, man muss eigentlich offiziell beides prüfen. Das heißt, das Bild kann halt abweichen von dem XML. Das ist halt ein bisschen schade. Und eigentlich hat der Gesetzgeber jetzt erstmal gesagt, ja, ihr müsst das halt beides eigentlich prüfen. Halt. Aber das ist soweit mein Stand dazu. Es ist aber schon besser, ja.
Also steuerlich relevant ist das XML.
Gut.
Uns interessiert in der Betriebsprüfung nicht, was du da auf deinem Bild hast.
Ich glaube, jetzt haben wir eine Diskussion angetreten. Wir machen das. Ich fange gleich wieder ein, aber den Daumen nehmen wir noch mit.
Ich wünsche mir, dass du im Vortrag noch ein bisschen auf die PDF-Toolchains eingehst,
ja,
und daran,
ich,
wie ich erkenne, dass ich wirklich eine PDF-A3 gerade erzeuge, weil ich habe ja da so Command-Line-Tools, die machen mir PDF-Attachments, aber ist das jetzt A3 oder was anderes oder so? Und das wüsste ich gerne noch dann.
Genau, wir haben ja jetzt gerade mal 10 Minuten, alles gut. Das war ja soweit die Historie. Dann mal nochmal die Übersicht. Also hier haben wir halt rein maschinenlesbare Verarbeitung im CEDAS-Edifact-Bereich Und hier ist halt quasi diese Kombination möglich halt. Kommen wir zur Umsetzung in Kivitendo. Kivitendo hat den Standard 2.0 in 2020 implementiert. Und zwar, da gibt es immer zwei Richtungen. Einmal können wir halt zugpferdfähige PDFs erzeugen, aber auch gleich im selben Zuge, wir können auch zugpferdfähige Rechnungen importieren halt und verbuchen. Also dann haben wir halt dann beide Seiten, die wir da brauchen. Genau. Die Toolchain, was er gesagt hat, also welche Werkzeuge benutzen wir, ist jetzt ziemlich simpel. Wir benutzen was sehr Altes und Stabiles, um die Druckvorlagen zu generieren. Und zwar benutzen wir LaTeX. Und in LaTeX gibt es halt genau dieses Paket, was mir diese 3A-Spezifikation von PDF-A sicherstellt. Das ist eigentlich das eine, was wir brauchen. Dann haben wir noch ein zweites Tech-Paket. Wir müssten nämlich jetzt noch dafür sehen, dass wir irgendwie diese XML-Struktur eingebettet bekommen. Da nehmen wir Embed-File. Und dann haben wir jetzt mit ganz, ganz, ganz komprimiert, haben wir dann halt, ich stelle die Vortrag auch online, also abfotografieren könnt ihr machen, aber ist nicht unbedingt notwendig. Dann haben wir halt im Prinzip nach der Direktive, hier ist das Dokument, gibt es halt hier sehr verkürzt, da kommen noch ein paar mehr Parameter hin. Hier ist mein XML, packt das halt in dieses PDF dazu. Und dann haben wir halt quasi die Generierung, das ist halt so, wie wir die E-Rechnung dann generieren in dem Bereich, abgeschlossen. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Wissen. Schauen wir mal, was brauchen wir noch? Also wir haben jetzt, so das PDF konnten wir schon immer drucken, kein Problem. Wir wissen, wie wir XML reinbekommen, super. Jetzt fehlt aber noch eine Information. Ja, Michael muss sprinten, der kriegt zwei Bier später.
Ja, man möchte das XML validieren können.
Ne? Genau das. Also das XML validieren, ich würde sogar sagen, wir müssen erstmal überhaupt wissen, was soll da rein. Also wir brauchen die Spezifikation, die Zugpferdspezifikation. Und die Referenz ist da von pferdnet.de und da gibt es einen, hier ist der aktuelle Link, da gibt es unter Download-Veröffentlichungen dann die aktuelle Version, die ist bei 2.3 irgendwas und die kann man dann, da kann man sehen, wie soll das XML aussehen, was sollen da für Daten rein und das generieren wir dann halt. Haben wir das auch, das heißt, wir wissen jetzt, okay, so kriegen wir PDF-A3s erzeugt, so kriegen wir das XML da rein mit Embed-File, das ist das, was verlangt ist. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie kriegen wir das von unserer Kivitendo-Warenwirtschaft dann in das Tech da rein. Da haben wir uns dann entschieden, wir bauen das XML mit Perl. Da sind diese zwei Module interessant. Das ist das CAM-PDF und das ist das XML-LibXML, was ein Aufsatz auf die LibXML-Routine in C halt ist. Das ist, sind die zwei Module, die wir da benutzen halt. Genau, wer noch einen Schritt tiefer gehen will, in Kivitendo selber sind die dann eingebunden in SL Zugpferd PM in unserem Projekt und hier in diesem SL Helper Create PDF. Und zu dem SL Zugpferd Modul gibt es auch noch eine API-Doku, die man mit Perldoc SL Zugpferd PM dann aufrufen kann, um dann zu gucken, welche Methoden wir da benutzen, um das zusammenzubauen. Das wäre soweit die Technik. Dann gehen wir jetzt zum Anwendungsfall. Wir hatten es jetzt ein bisschen was aus der Historie. Wir haben es in 2020 gebaut und haben dann im ersten Zug gesagt, jo, wir machen hier so ein Upload in unser Programm rein, nimm das PDF per Drag and Drop, schmeiß das da rein und wenn alles gut ist und wir das zuordnen können zu einer sogenannten Buchungsvorlage, dann können das halt direkt verbucht werden. Die Buchungsvorlage in Kivitendo sieht in etwa so aus, oder sieht eigentlich ganz exakt so aus. Wir haben hier einen Kreditor, also Lieferanten, dann haben wir ein Aufwandskonto, einen Steuerschlüssel und das wäre so eine Buchungsvorlage, die dann halt mit den Metadaten aus dem XML befüllt wird. Das ist in der Regel, was wir sehen können, ist halt hier der Betrag. Wir können das Rechnungsdatum sehen und auch ein bisschen was im Zahlungsbereich machen. Und das können wir dann schon vorbelegen halt. Das offene Frage, wie war die Benutzerakzeptanz von diesem Verfahren? Ja, das brauchen Sie jetzt nicht wiederholen, also war bei null. Haben halt mal zwei, dreimal ausprobiert, hatte zwei Gründe, warum das nicht richtig ans Rollen kam. Zum einen, ich probiere das dreimal aus und die meisten schicken gar keine Zugverrechnung, kann man ja so nicht erkennen, dann kommt ein Fehler. Das ist kein PDF oder PDF-Version falsch oder ich sehe keine Zugpferddaten, kommt eine Meldung. Das Zweite, ich habe immer noch ein bisschen zu viel Handarbeit. Ich muss immer noch irgendwo ein PDF mir ziehen und gucken und ist das das Richtige und dann da reinschmeißen. Also das war, da ist, außer dass wir das cool implementiert haben und toll funktioniert und in beide Richtungen, hat das eigentlich keine Verbesserung für den Arbeitsablauf oder Entlastung gegeben halt. Wie gesagt. Und dann kamen wir aber unabhängig von dem Thema, dass das zur Pflicht wird, kamen wir dann auf die Idee, oh, okay, wir könnten ja auch mal anfangen, E-Mails in Kiwitendo zu importieren. Und wenn wir die E-Mails abrufen, können wir auch gleichzeitig gucken, ob da ein Anhang dran ist, der ein PDF-fähiges Zugpferd besitzt und diesen Anhang automatisch verbuchen, insoweit alle Randbedingungen gutartig sind. Und das hat in der Tat dann zu einer höheren Akzeptanz geführt, weil die meisten haben irgendwie sowas wie Finance at meine Firma, Eingangsrechnung at meine Firma oder irgendwas. Das heißt, die haben sowieso schon so ein generisches Postfach, was sich um die Rechnung kümmert. Und innerhalb des Postfaches können wir dann halt auf IMAP-Ordnerebene auch nochmal Unterordner machen, sodass wir beliebig flexibel vorsortiert dann importieren können. Und das hat dann halt zu einer höheren Benutzerakzeptanz geführt, was dann auch funktioniert hat. Zusätzlich haben wir implementiert, dass es eine Rückmeldung gibt. Das heißt, wir importieren und geben halt dem IMAP-Server nochmal eine Rückmeldung. Ey, hat dein Import geklappt? Konnten wir es verbuchen, konnten wir es nicht verbuchen? Sodass wir dann da mit den beiden unterschiedlichen Systemen halt eine maximale Sicherheit haben. Das sieht dann halt so aus. Ich habe halt hier so IMAP-Flex zurückschicken, die ich definiert habe, und dann sieht man halt anhand der Markierung in der E-Mail, jo, die ist halt vollständig verbucht worden. So haben wir es dann halt gebaut mit feingranularen Sachen und das klappt dann auf der Eingangsseite ganz gut. Gut, wenn die Götter hold sind, dann kann ich das Importieren auch nochmal gleich live präsentieren. Ansonsten erstmal Fragen soweit. Ja, und dann. Jo. Ja, genau.
Mal ganz kurz zu dem XML und PDF. Die XML an sich, im Grunde Manipulationssicherheit in dem Sinne, wo soll die herkommen? Es ist ja nicht signiert und gar nichts.
Genau.
So, also von der Seite ist das noch nicht so ganz das Wahre. Andersrum, wenn ich das jetzt im Grunde so aus der Praxis mit Behörden, hat das mit den Rechnungseinläufen, das geht auf ein separates Konto, wie Sie sagen. Die meisten wollen es mittlerweile haben. Mit dem Effekt, dass es jetzt im Grunde erstmal ausgedruckt wird und dann wieder händisch rumgetragen wird. Also das ist noch nicht so toll. Andersrum, im Grunde als, ich sag mal, Kleinunternehmen bin ich ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also dieses Jahr sowieso noch nicht, nächstes Jahr könnte einer verlangen, dass ich es im Grunde elektronisch stelle, aber auch nicht wirklich. Das zieht sich ja noch eine ganze Weile hin, wenn man das so mitkriegt.
Genau, aber das sind ja... Ja, das sind jetzt Themen, wie wird es jetzt umgesetzt? Also was macht man jetzt in der Praxis damit? Und meine persönliche Meinung ist, es ist ja jetzt schon besser als vorher. Das heißt, dass Rechnungen per E-Mail rausgehen, die sind ja genauso wenig fälschungssicher und da muss ich halt abtippen oder das kann ich halt über andere Verfahren dann machen. Und ich habe jetzt aber die Chance, dass halt ein XML dann dabei ist. Dann das Beispiel bei den Behörden. Ja, warte, wir haben jetzt hier. Also die machen es ein bisschen geschickter. Teilweise kenne ich, dass sie dann nur das XML haben wollen. Das soll man dann halt auf so ein Portal hochladen, was dann über HTTPS und Anmeldesache gesichert ist. Also genau. Aber das löst der Standard nicht. Der Standard sagt nur, ich habe halt hier jetzt diese elektronischen Daten drin und habe halt noch eine visuelle Ansicht. Und alles andere ist dann frei. Okay, jetzt erstmal, wir haben, na um, Moment.
Ich möchte gerade nochmal auf eine Aussage von vor 5 Minuten etwa zurückkommen, was die Verifizierung angeht. Wenn wir jetzt PDF und XML getrennt haben, wie bei der X-Rechnung, heißt das, das stirbt dann irgendwann, weil das kann man ja nicht gescheit verifizieren?
Also erstmal, wir haben beides, also wir haben die X-Rechnung auch in dem PDF drin. Also das ist einfach, und so würde ich es jetzt auch einfach rüberschicken. Und bisher ist das eigentlich alles, also ich glaube, das ist jetzt auch, also das ist jetzt, sind so Fragen, die müsste man dann im Fairnet-Gremium diskutieren, da bin ich halt überhaupt nicht kein Experte drin, aber so wie ich finde es erstmal einen pragmatisch guten Ansatz. Da gibt es Schwächen, da muss man halt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber erstmal, wenn ich das, also wir haben halt auch in diesem Bereich EDI-Projekte gemacht und das ist ein riesen, mega, also das ist halt eine Dimension mehr Aufwand, das überhaupt umzusetzen und zu implementieren, anstatt jetzt diese relativ simple Sache, die dann in der Tat auch nützlich in der Praxis ist halt. Und von den Sachen fälschungssicher und sonst was, wir haben so kleine Sachen eingebaut, dass zum Beispiel, wenn die IBAN, die in der XML drin steht, abweicht von der IBAN, die in den Stammdaten hinterlegt ist, dann generieren wir eine Warnung und sagen, so, das ist jetzt, entspricht jetzt nicht dem, was wir erwarten. Dann gibt es, wenn wir immer auf der Lieferantenseite sind, haben wir organisatorisch, können wir es so machen, dass wir die Zahlung dann auch aus Kiwi Etendo heraus steuern. Das heißt, das, was er da rausschickt, ist dann auch zumindest, oder kann, ist auch nicht immer der Fall, kann 4 Augen geprüft sein oder sonst was. Also da mit diesen Bereichen spielen wir so ein bisschen, um dann dieses Risiko da hinten dann wieder zu minimieren. So, ganz weg geht das sowieso nicht. Ja. Okay, dann, er wartet schon mit am längsten. Aber wir machen so, jeder nur 5 Fragen.
Vielleicht, Verzeihung, wenn die Frage vielleicht ein bisschen naiv ist, aber wenn ich eine Rechnung erstelle, jetzt auf der XML-Basis, gleich am Computer, wird die PDF-Datei dann automatisch hinterher daraus erzeugt oder läuft die völlig parallel und wird hinterher erst zusammengepackt?
Also die Frage ist, was ist jetzt zuerst? Erst das XML, erst das PDF? Das kann... Ja,
wahrscheinlich mache ich doch erst die XML, so wie Sie es da haben. Ich trage alle Daten ein und hinterher schmeißt es mir noch das PDF automatisch raus als Rechnung, wie ich es lesen kann. Damit sollte es ja auch identisch sein, so müssen wir erstmal formal, oder?
Ja, also so macht das Kiwi Etendo nicht. Es ist halt quasi, also beim Drucken der Rechnung wird halt parallel das XML geschrieben. Das passiert eigentlich in einem und demselben Prozessschritt. Aber das kann man auch, wie auch immer man das bauen möchte, kann man das auch anders machen.
Muss ich die PDF nochmal extra schreiben als Rechnung? Also die ich lesen kann?
Ich glaube, das Problem, also Moment, ich...
Vielleicht, wie gesagt, ich habe da ein Verständnisproblem.
Ja, Moment. Das Ding ist, wir haben beides in einer Datei. Das ist...
das ist soweit klar.
Ja, aber damit ist es dann egal. Also ich muss nur dieses hier, ich muss das rein technisch, ich muss das XML vorher auf dem Dateisystem haben.
Ja, genau.
Und dann baue ich das PDF und sage zusätzlich, zieh dir das PDF, Entschuldigung, das XML, was temporär hier abliegt, noch dann da in das PDF halt rein. Ja,
aber ich kann es doch direkt daraus erzeugen, aus der XML-Datei, kann ich doch dieses PDF dann parallel automatisch erzeugen. Die Daten sind ja alle da.
Das ist ja jetzt, wie es implementiert ist. Ich kann es jetzt nur beantworten.
Ich muss es extra nochmal machen, nochmal schreiben, als mit irgendeinem Textprogramm oder was?
Ja, also... sonst müssen wir das, wir können die Frage noch später am Stand diskutieren, das ist vielleicht einfacher, aber ich sehe viele Gesichter, die Verständnis haben, wie es funktioniert. Okay. Genau, dann nimm ihn und dann,
ja. Also die Schwäche von dem Zugpferdverfahren scheint mir zu sein, dass man 2 Daten hat, die man miteinander eigentlich nicht abgleichen kann. Damit ist eigentlich Betrug Tür und Tor geöffnet. Also mir kann jemand eine Rechnung über 1.000 Euro schicken, aber an dem Zugpferd steht dann 10.000 dran und ich bezahle die. Gibt es eine Möglichkeit oder hat Kiwi Etendo Möglichkeit Abgleich PDF-Inhalt, Zugpferd-Inhalt?
Ja, das ist eine gute Idee, das haben wir aber nicht. Also das ist einfach, das wird dann einfach reingepasst. Was man machen kann, es wird zusätzlich beim Importieren, wird auch dann das PDF zu der Buchung hinterlegt. Ja, das heißt, man kann halt da nochmal sagen, ja, klickt mal nochmal links, aber das muss dann der Bearbeiter auch machen.
Das ist ja eigentlich eine Scheinsicherheit, die dazu führt, dass man das übersieht.
Sozusagen. Ist aber sowieso der Fall, wenn ich Rechnung per E-Mail verschicke. Also das.
Ja gut, eine Papierrechnung weiß ich, also so die typischen elektronischen Papierrechnungen, die wir verschicken, PDF rüber, dann ist der Sachbearbeiter auf der anderen Seite, guckt sich das an, guckt, hat der überhaupt einen Vertrag mit uns, ist das die Rechnung, die er gestellt hat, und dann gibt er das frei, vorher nicht. Aber ja, hier ist das ja so Autopilot, es fliegt einfach durch und...
Ja, es fällt dann schon auf, also wenn Kiwi wird es halt auffallen beim Zahlungslauf. Weil dann wird es halt, da ist halt die Qualitätssicherung an der Stelle. Und dann ist es halt die Frage, das Übliche. Mache ich mit dem, vertraue ich den Lieferanten, erlaube ich dem Lastschrift und so weiter und so fort. Ja, ich zeige gleich mal was, aber lass uns erstmal, also.
Keine Frage, sondern eine Anmerkung zu diesen Schwächen. Aktuelle oder letzte Linux-Magazin hat einen sehr schönen Artikel dazu, was die Schwächen von diesem Format angeht. Also das kriegt man aber auch nicht geändert, weil es ist standardisiert. Und solange man den Standard nicht anpasst, ist das so. Aber es gibt da eine sehr, sagen wir mal, unpraktische Rechtsprechung. Ich kann die gut nachvollziehen, aber sehr unpraktisch. Den Artikel kann ich nur empfehlen zu lesen.
Ja, danke für die Anmerkung, die hat mir gut geholfen. So, dann nehmen wir mal von die zwei und dann gehen wir nach da. So.
Danke. Inwiefern gibt es eine Überprüfung in Kiwitendo dieser in dem Zugpferd-File vorhandenen einzelnen Felder? Also ich habe bislang nur so einen Zugpferd-Viewer und der zeigt mir halt an, was in den Feldern drin steht, aber im Prinzip kann ich in die Felder, habe ich so das Gefühl, reinschreiben, was ich will. Da gibt es keine Überprüfung, ob überhaupt die Summe der einzelnen Artikel der Gesamtsumme entspricht oder wenn in irgendeinem Feld von mir aus eine Bankverbindung oder Steuersatz stehen soll, ob das überhaupt einigermaßen Sinn macht, was da für ein Wert drin steht, oder da kann der komplette Misch drin stehen oder es können auch vielleicht Daten fehlen, Felder gar nicht ausgefüllt sein, die eigentlich mehr oder minder Pflicht sind. Habe ich aber auch keine Infos dazu gefunden. Was ist jetzt überhaupt Pflicht? Also gibt es da irgendwelche Überprüfungen drauf?
Genau, also wir haben jetzt aktuell noch keine drin. Das wär noch eine Idee. Bisher ist es halt so, ja, wir füllen halt jetzt auch nur die Werte, das Rechnungsdatum und die Zahlungsbedingungen. Und da gibt es halt die Überprüfung dann an der Oberfläche, wenn er halt nochmal reinguckt, um das halt zu machen. Und diese E-Mail-Geschichte, das ist jetzt die Vollautomatik, die braucht man auch nicht machen. Man kann auch sagen, ja, ich hole mir die E-Mails ran und dann verbuche ich halt einzeln und gucke dann halt mir beides nochmal halt an. Also bisher ist da die Arbeit organisatorisch noch beim Bearbeiter halt. Wir kennen das aber, das ist, bei anderen ist es so, die validieren mehr und sagen dann halt, ja, wir brauchen halt noch dieses oder jenes Feld oder dann gibt es halt noch, da ist die Welt auch ein bisschen bunt, ne? Dann sagen die halt, ja, optional hätten wir gerne noch diesen Wert, weil dann können wir euch besser klassifizieren und sowas. Also das ist jetzt gerade so am Entstehen. Ja. Gut, dann, wo ist er, genau.
Auch die Anmerkung, weil immer wieder die Frage aufkommt nach einer Manipulationssicherheit der Zugpferdrechnungen und nach der digitalen Signierung. Ich implementiere gerade Zugpferd selber in einem anderen Umfeld. Und ich finde das total wichtig, dass die digitale Signierung im Augenblick nicht in dem Standard steht. Wenn es nämlich drin stünde, dann bräuchten wir für die Signierung S-MIME-Zertifikate, die wir uns irgendwo holen müssten bei irgendeiner Behörde. Und dann hätten wir eine große, große Hürde, gerade als Free-Software-Leute, Zugpferdrechnungen umzusetzen. Das wäre eine starke Monopolisierung irgendwo. Kann man einfach machen, aber dazu müsste es eine intelligente Infrastruktur geben, um diese Zertifikate zu kriegen. Deswegen finde ich das super, dass das im Moment noch aussteht mit der Signierung.
Gut. Und dann nach rechts. Ja, ich sehe das auch so, also die Sicherheit würde ich halt auch erstmal jetzt beim aktuellen Stand eher bei dem Transportweg halt garantieren. Das muss dann nicht per E-Mail sein, sondern man sagt, hier ist dein Zwei-Faktor-authentifizierter Zugang für alles, was du an Rechnungen bei mir reinschieben willst und die Rechnung ist halt im Zugfeldformat und dann sowas würde ich dann an der Stelle anstreben, wenn mir das zu heiß ist. Oder ich, in der Regel, wenn man dem Prüfverfahren in meiner Organisation nicht vertraue, aber diese Diskussion führen wir eigentlich seitdem gesagt wird, sind E-Mail Geschäftsdokumente oder nicht, ist das gültig oder nicht oder so.
Ja. Also ich habe noch eine Ergänzung, das geht um den Erzeugungsprozess. Also ich fand das total spannend, dass Sie sozusagen zwei Pakete da drin, zwei LaTeX-Pakete benutzen, um das PDF dann mit dem XML zu erzeugen. Es gibt mittlerweile auch ein fertiges LaTeX-Paket, was direkt Zugpferd heißt und was das quasi alles in einer Datei erzeugen kann.
Okay.
Das ist ein bisschen Einarbeitung, das ist nicht so ganz leicht und man braucht halt wirklich die ganzen Daten, die reinkommen. Aber das Paket gibt es und es funktioniert auch soweit zuverlässig.
Gut, nee, dann nehmen wir es gerne als Ergänzung, wer es bauen will. Wir haben es jetzt mit diesen beiden Verfahren. Ja.
Dass Sie ja vorhin schon gesagt haben, dass einige Behörden sowieso nur noch das XML wollen, hätte ich eigentlich einen Vorschlag. Müsste das doch machen können, dass so ein PDF-Reader nur noch das XML liest und in dem XML ist oben so eine Art Style-Sheet verlinkt, was dann das eigentliche PDF erst im PDF-Reader generiert. Da könnte man ja in Zukunft mal schauen, dass man den Standard in die Richtung anpasst, also dass man es vielleicht mal mit einbringt in so einem Forum.
Genau, machen wir. Reden wir gleich mit Adobe und sagen, bau das bitte so, dass das besser funktioniert für den deutschen Markt.
Ja.
Ja.
Ja, ich implementiere auch auf verschiedenen Wegen Zugpferd und habe Kontakt mit Kunden. Und unsere Kunden haben ganz oft die Frage gestellt, wie kann ich mir denn das XML sinnvoll angucken? Und da haben wir ein Tool entwickelt, wo man das XML reinspeist, egal ob das jetzt aus Zugpferd kommt oder aus einer X-Rechnung, und dann im Prinzip das XML als menschenlesbare Rechnung anzeigt. Sozusagen, dass das PDF vorne dran irrelevant wird, weil sowieso das XML das ist, was zählt, und das lasse ich mir menschenlesbar anzeigen. Und das ist die Variante, die unsere Kunden haben wollen und auch im Alltag einsetzen, um die ganze Schiene Differenz zwischen PDF und XML
ein bisschen zu umgehen. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch, ich sehe das auch als Schwäche, das ist eine gute Idee, um das ein bisschen zu kompensieren. Ja. Gudi, sonst würde ich einmal kurz noch zeigen, wie dann der Import per E-Mail geht, insofern das jetzt klappt. Schauen wir mal. Ups. Ja, geht schon. Schau mal, ich müsste nur den, jetzt wird es ein bisschen schwierig, ich muss den eben spiegeln. Haben wir ja exemplarisch mal so einen IMAP-Posteingang, wo jetzt hier so eine Rechnung drin ist und bei den Lieferanten, dem wir auch soweit vertrauen. Schnuck. Und Kiwitendo kann halt periodisch Dinge tun. Die haben sozusagen so einen Cron eingebaut halt. Und über diesen Cron rufe ich jetzt mal diesen Ordner ab. Genau, so das hat jetzt live geklappt. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen Importlauf gemacht. Wenn es jetzt noch besser läuft, klappt es auch mit der Synchronisierung hierhin. Gehen wir mal. Perfekt. Also das Fleck war vorher nicht da. Jetzt hat er Rückmeldung gegeben, ja, ich konnte das halt importieren und vollständig verarbeiten und gibt da halt diese Rückmeldung an den IMAP-Server. Und wer auch immer jetzt drauf kommt, sieht, okay, das Ding ist komplett verarbeitet in Kiwitendo eingegangen. So. So, es gibt so ein E-Mail-Journal, das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Mal schauen. So. So. Hier ist die E-Mail importiert. Und ganz am Schluss sehe ich, ah ja, die wurde auch schon verknüpft mit dieser Kreditorenbuchung, mit der Nummer und ist so gesehen auch verbucht. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. ausgelesen haben wir den Betrag hier, das Datum, die Rechnungsnummer und ich gebe noch den Typ hier rein als Informationsfeld. Ja, das ist der Typ 380, den wir importiert haben. Und wenn jetzt zum Beispiel die IBAN von dem Lieferanten nicht stimmen würde, würde halt hier in dem Feld auch noch sein, ey, die IBAN, die in dem XML drin steht, passt halt nicht mit der hinterlegten IBAN zu unserem Lieferanten. Und was ich gesagt habe, als zusätzlich wird der Anhang auch direkt hier, das ist dann die PDF-Variante, das heißt, das, was halt hier drin ist, muss halt dann passen mit dem, was in der Buchung drin ist. Das ist jetzt der Schritt, der dann, wenn man es denn macht, manuell nochmal an der Stelle kontrolliert werden müsste. Aber so haben wir es in Quittern umgesetzt.
Was ist denn da eingelesen worden? Ist nur der Endbetrag oder auch die einzelnen Posten?
Ja, also gute Frage, Michael. Im Prinzip läuft das über die einzelnen Posten. Hier ist jetzt nur einer drauf. Und die einzelnen Posten, da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Erstmal in der ersten Version ist nur der Endbetrag eingelesen worden und auf ein Aufwandskonto gebucht worden. In der aktuellen Quittendo-Version macht das so, dass er pro Rechnungsposition ein Aufwandskonto bebucht. Gibt es Fragen dazu? Jo.
Eins, zwei, drei?
Ja. Yeah.
Ich hätte zwei Fragen und zwar, also verwende ich auch Zugpferdformat seit...
Bisschen näher, ja.
Verwende das Format seit einigen Monaten, um Rechnung zu erstellen und hat jetzt, sagen wir mal, eine kleine Herausforderung, eine Teilrechnung und Abschlussrechnung zu schreiben. Unterstützen Sie sowas auch schon? Ich habe, sage ich mal, liefer was aus, mache zwei, drei Teilrechnungen und zum Schluss eine Abschlussrechnung. Ich habe das auch versucht, mal zu realisieren. Genau. Aber der Steuerberater hat sich ein bisschen beschwert, weil er sagt, Abschlussrechnung müsste auch die ganze Teilrechnung enthalten mit Nettobeträgen, Bruttobeträgen. Und mir ist gar nicht gelungen, das abzubilden in diesem E-Rechnungsformat. Und habe auch noch keine Lösung gefunden, habe auch noch kein Beispiel gefunden für so eine Schlussrechnung, wie die richtig konform aussieht, sodass das, sagen wir mal, auch Finanzamt die akzeptiert.
Genau, also das ist ein guter Hinweis, den haben wir auch noch nicht bedacht. Wir können in der Tat diese Anzahlungsrechnung, das ist steuerlich alles ein bisschen komplizierter, das kann Quittendo, aber ich denke im Zugpferdformat würde da erstmal Standardzugpferd rausfallen, das heißt, das würde nicht bedacht sein halt. Also bin ich aber überfragt, müsste ich in der Spezifikation nachgucken, aber wir haben da noch an der Stelle noch nichts. Ganz oben.
Hey, ich habe mich gefragt, ob das Zugpferdformat auch zu den bestehenden Datenstrukturen gepasst hat, die ihr in Quittendo habt. Ich habe Zugpferd für ein anderes ERP-System implementiert und hatte das Problem, dass ganz viele Werte, die ich praktisch für die Zugpferdrechnung brauche, das System noch gar nicht ausgerechnet hat und dass man so gesehen erstmal das Grundsystem erweitern muss, dass es alle Werte hat, die die Zugpferdrechnung verlangt.
Genau, das hat relativ gut gepasst. Wir mussten halt die Einheiten konvertieren, weil die Einheiten mussten dann halt nach UN-Standard halt sein. Das ist eigentlich die größte Hürde, wenn man das in Quittendo macht. Das ist für die Standardeinheiten, haben wir da eine Mapping halt geschrieben, die das macht. Aber wenn man benutzerdefinierte Einheiten hat, dann greift das halt nicht. Und das Zweite, was wir noch, also das ist jetzt eher ein Pflichtfeld, wir verlangen auch zwingend, dass halt eine Steuernummer halt bei Mandanten gepflegt ist, damit wir das halt übergeben können halt. Das war vorher auch schon da, das Feld, aber das war halt kein Pflichtfeld. Aber das sind die zwei Bedingungen, die neu sind, wenn man in Quittendo jetzt Zugpferd aktiviert. Also die Einheiten müssen alle passen. Das passt, wenn es keine Benutzerdefinierten gibt. Ansonsten muss man gucken, wie man die halt migriert oder abbildet. Ist aber nicht so schwierig. Ist halt jetzt rein technisch ein bis zwei Zeilen Code. Und die Anforderung, dass wir eigentlich eine Steueridentnummer brauchen in irgendeiner Form.
Danke.
Das sieht gut aus, dann gucke ich nur noch mal zu euch. Gibt es da noch eine Frage? Ich nehme auch gerne eine nicht-verbale Frage. Die lacht, okay. Dann Dann noch einmal zu Atari-Meister.
Bei dem E-Rechnungsformat.
Also warte. Ein bisschen her. Ja.
Bei dem E-Rechnungsformat kann man ja auch Anhänge noch mal ranhängen. Also rechnungsbegründende Dateien heißt es, glaube ich. Sowas wie Abnahmeprotokolle, Zeitnachweise oder ähnliches. Wird das auch unterstützt durch?
Genau, also das ist jetzt gerade so ein bisschen im Wandel. Die Anfrage habe ich auch von einem Kunden. Wir warten aber erstmal ab. Aber erstmal ist das gut, dass man noch andere Dinge machen kann. Und ich habe noch so ein paar kleine Feature-Requests, die sagen, ja, wir brauchen halt hier nochmal, also was zum Beispiel nicht bedacht war, war ein Feld mit Skonto und das sollte dann genau berechnet sein und sonst was. Also ich sehe da noch, dass wir da noch ein bisschen nachjustieren müssen halt. Aber der Standard gibt halt viel her, und aber da haben wir noch nichts weiter gemacht halt. Und wie gesagt, und du bist da einen Schritt weiter als ich auf die Idee mit den Teilrechnungen, dass das dann nicht sauber geht, sind wir noch gar nicht gekommen. Aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, die Kunden, die diese Anzahlungsrechnungsfunktion benutzen, das passiert halt selten. Also, und bisher hatten die noch keinen Zugpferdzwang, also ja. Okay. Na, die wollen doch jetzt alle Mittagpause machen.
Okay, wenn sonst keine Frage.
Eine Frage können wir noch machen, aber ansonsten bin ich super froh und danke auch für die guten Anregungen. Ja. Ah, Moment, ich habe noch eine Dank. Ja, dann.
Genau, die Gliederung hätte mir jetzt geholfen. Du erwähntest gerade die Einheiten. Die sind gerade total wichtig für mich. Mhm. UN-ECE Recommendation Nummer 20 ist so eine mehrere tausend Zeilen umfassende Liste von Handelseinheiten wie Kilowatt, also von Dingen, die ich abrechne. Kilowattstunden, Stückzahlen, Liter, Getränkeflaschen, was auch immer, alles mit ganz obskuren Einheiten. Und die sind zwingend erforderlich in dem Standard, dass man diese Einheiten benutzt. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren, insbesondere dazu, welche Einheiten sich in der Praxis gerade tatsächlich einbürgern?
Genau, also das ist, wir haben da eine, das ist, glaube ich, im Quitendo-Projekt irgendwie UN20PM oder sowas, das Modul, was das Mapping macht, SL Helper, sonst was, können wir aber nochmal später auf den Stand gucken. Und da sind da unfassbar viele Sachen drin, benutzen, also wir brauchen halt, wir haben halt standardmäßig ungefähr 10 bis 20 Standardeinheiten und die haben wir halt gemappt. Und das meiste ist dann, je nachdem, was der Kunde dann hat, dann passt es halt mit Stück oder pauschal. Aber wie gesagt, wenn die halt mal, es gibt halt, Quitendo kann auch Liter und Einheiten und Dimensionen halt. Und da haben wir dann immer geguckt, dass wir dann möglichst nah an dem UN-Standard sind, da auch die Abbildung halt machen. Die Abbildungstabelle ist halt im Code drin und kann man auch einfach, das ist ein simples Ersetzen von den Einheiten halt an der Stelle, ja. Und in der Praxis, also wie gesagt, für Quitendo reicht das. Wir haben halt unsere Standardeinheiten haben wir wiedergefunden und haben die halt einfach übersetzt halt. Also ich sehe jetzt eher das Spannende, was jetzt die Gegenseite sagt. Weil die Gegenseite wird sagen, für unsere Verarbeitung, das haben wir auch schon den Fall, wir brauchen halt für die Spezifizierung unserer Kunden, bitte setzt da noch einen Kundentyp rein. Das ist schlau von denen, aber es ist nicht unbedingt gefordert vom Zugpferdstandard. Aber ich sehe, dass da sich was entwickelt und das muss man mal gucken.
Okay, wenn sonst keine Frage, wir haben vor, das ist fast eine Punktlandung.
Was
das
ja, genau. Nochmal vielen Dank an alle, auch an die CLT und Michael und an den 1-Stunden-Geschenk Dolmetscher.
Okay,
dann
einen schönen Applaus.
Viel Spaß noch. Ich bin auch noch gerne auf dem Stand. Wir sind morgen auch noch da. Dankeschön.